Also ich glaube, rein praktisch, und das ist das, was man am Ende lernt, sind es zwei Fähigkeiten. Einmal die Geduld, weil das Schachspiel dauert halt mehrere Stunden. Das zweite ist vorausrechnen und voraussehen, was der Gegner machen wird. Das heißt, man muss sich tatsächlich in den Gegner reinversetzen. Also sowohl in seinen rationalen Teil, wie auch das Gefühl für das gegnerische Spiel. Also man bekommt auch immer besseres Gefühl für Position. Also man kann es dann gut einschätzen, wie man gerade steht und seine Schwächen sehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich dieses sich in Gegner reinversetzen und mehrere Züge vorausrechnen, das ist auch im Leben hilfreich in anderen Bereichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es ist eine der interessantesten Karrieren der deutschen Wirtschaft. Er hat schon mit 12 Jahren Abi gemacht, den Uniabschluss mit 15 und war danach persönlicher Referent des Staatsratsvorsitzenden Eduard Shevardnadze in Georgien. Und das ist nur der erste Teil dieses bemerkenswerten Lebenswegs von Tamás Georgadze. Später folgten dann Doktortitel, eine Blitzkarriere bei McKinsey in Deutschland und mit Anfang 30 dann die Gründung von Raisin, einem der erfolgreichsten Fintechs Europas. Gerade befindet sich das Unternehmen in einer weiteren Finanzierungsrunde, bei der es um weitere 50 Millionen Euro geht. Höchste Zeit also, mit Tamás einmal über seinen Lebensweg zu sprechen und dabei auch über die Frage, warum er eigentlich nicht professioneller Schachspieler geworden ist. Denn, und dieses Detail sei auch noch erlaubt, er hat schon mit 3,5 Jahren mit dem Schachspiel begonnen. Und damit jetzt zu meinem...
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Gespräch mit Tamás Georgadze, Mitgründer und CEO der Sparplattform Raisin. Hallo Tamás.
Hallo Sebastian.
Wir wollen ja heute über dein Unternehmen Raisin sprechen, über den Zustand der Fintechs natürlich auch, aber wir wollen auch über dich sprechen, denn du hast ja einen, wie ich finde, jedenfalls ziemlich bemerkenswerten Lebenslauf. Du bist in Georgien geboren und aufgewachsen. Dein Vater war, glaube ich, Ingenieur, deine Mutter Lehrerin und du hattest einen Onkel, der Schachgroßmeister in Georgien war und hast deshalb mit 3,5 Jahren angefangen, Schach zu spielen. Nun habe ich selbst Kinder und die sind 5 und 7 und ich frage mich, wie das aussieht, wenn man mit 3,5 Jahren anfängt, Schach zu spielen. Bei uns klappt das ja kaum mit einem Hinsetzen zum Mittagessen so richtig. Also wie lief das damals ab?
Ja, also spielerisch. Das hat tatsächlich auch in der Familie angefangen. Also meine Mutter und mein Vater, also beide verstorben, haben sehr gerne selbst Schach gespielt. Und auch Backgammon. Das heißt, das war eigentlich ein Spiel vom Aufbau her, und professionelle Teil in Anführungszeichen mit einem Trainer, der hat deutlich später angefangen. Also ich habe mit 4 bin ich dann deutlich später.
So,
etwa halbes Jahr später bin ich dann tatsächlich zum täglichen Training gegangen und habe dann auch an den Wettbewerben teilgenommen. Aber angefangen hat es also im familiären Umfeld. Mein Onkel hat Schach gespielt, war damals schon Großmeister. Also das heißt, das lag irgendwie in der Familie und alle Familienmitglieder haben eigentlich auch Schach gespielt, inklusive meiner Cousins. Also von daher war da auch gute Voraussetzung für die Leidenschaft.
Und hast du deinen Onkel mal geschlagen?
Das habe ich nie geschafft. Er hat nie auch gegen mich Schach gespielt. Er hat Karten gegen mich gespielt und fast immer gewonnen. Also der ist wirklich auch sehr fit heute noch im Kopf. Schachspiel hat nie stattgefunden.
Aber wenn man mit 3,5 jetzt anfängt, warum ist es dann nie etwas draus geworden aus der Schachspielerkarriere? Das hätte doch gepasst für diese Familie.
Ja, also das hat, ich habe auch ganz gut gespielt und hatte auch tatsächlich Spaß am, daran. Mein damaliger Trainer hat meinen Eltern die Wahl eingeräumt, ob ich tatsächlich die Schachkarriere verfolgen würde, sprich jeden Tag dann auch zum Schachtraining gehe, womit die schulische Leistung, auch Zeitansatz, der Zeitansatz für die Schule dann etwas geringer gewesen wäre. Also das hätte auch in der Sowjetunion, gab es eine Möglichkeit, eben so eine Start, also zum, vom jungen Alter schon ein, eine sportlich veranlagte schulische Ausbildung zu machen. Und dazu haben meine Eltern Nein gesagt, weil sie dann tatsächlich das Risiko gescheut haben, das jetzt alles in so einem jungen Alter auf eine Karte eben Schachspiel zu setzen.
Aber jeden Tag gespielt hast du trotzdem?
Bis zu einem gewissen Alter. Also ich habe tatsächlich dann mit 7, 8 ist dann der Fokus schon auf die Schule und das Lernen rübergegangen. Mhm. Ich habe zweimal wieder angefangen zu spielen. Also mit 11 habe ich dann an 2, 3 Turnieren nochmal teilgenommen und dann nochmal mit 16, 17 im Verein gespielt. Mhm. Aber das dann natürlich deutlich schlechter und nicht mehr so, nicht mehr mit so einem großen Zeiteinsatz, was es braucht für ein gutes Spiel.
Aber trotzdem war das ja eigentlich eine prägende Erfahrung, nehme ich mal an. Wie hat dich das Schachspielen verändert? Was hast du damals gelernt, das dir vielleicht heute noch hilft?
Also ich glaube rein praktisch und das ist das, was man am Ende lernt, sind es zwei Fähigkeiten. Einmal die Geduld, weil das Schachspiel dauert halt mehrere Stunden. Und das zweite ist, ja, also vorausrechnen und voraussehen, was der Gegner machen wird. Das heißt, man muss sich tatsächlich in den Gegner reinversetzen. Also sowohl in seinen rationalen Teil, wie auch man bekommt das Gefühl für das gegnerische Spiel. Also wie würde er vielleicht dann persönlich reagieren? Also als Person und als Gegenspieler und nicht jetzt als quasi der beste oder der rationalste Spieler. Das heißt, von daher, das gehört dazu, das wird ausgeprägt auch natürlich. Man bekommt auch immer besseres Gefühl für Position. Also man kann es dann gut einschätzen, wie man gerade steht und seine Schwächen sehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses sich in Gegner reinversetzen und mehrere Züge vorausrechnen, das ist auch im Leben hilfreich.
Nimm mal so ein Beispiel. Du warst ja, wir spulen jetzt mal kurz vor. Wir kommen nochmal zurück zu deiner Kindheit, aber wir spulen jetzt mal kurz vor. Du bist dann ja mit 20 ungefähr zu McKinsey gegangen, warst mit 30 Partner bei McKinsey, auch sehr, sehr früh. Nimm mal so ein Beispiel, wo dir das geholfen hat später.
Ich glaube, bei McKinsey ist es tatsächlich auch gefragt, weil am Ende geht es ja darum, den Klienten oder die Organisation zu einer Transformation zu bringen und auch die Notwendigkeit einzusehen und dann auch das Handeln zu beeinflussen. Und da ist natürlich schon sehr wichtig, dass man sich in das Gegenüber reinversetzt. Mhm. Ja, also was ist der Vorteil für mich? Was kann ich planen? Was kann ich verändern? Was kann ich beeinflussen? Was sind die Vorteile für mich? Und da muss man natürlich immer aus der Sicht des Klienten agieren, also aus der persönlichen Sicht auch des Klienten. Und das meine ich jetzt nicht nur das Management, sondern tatsächlich auch die Teams und die Mitarbeiter. Also what's in it for me und what does it take und habe ich die Fähigkeiten? Habe ich die Angst? Habe ich kann ich das überhaupt? Das, also wenn man versucht, auf diese Ebene zu kommen und auch persönliche Motivation zu verstehen, dann ist das zumindest mal einfacher, auch ein Verhalten zu beeinflussen.
Mit 12 hast du dann Abi gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann jedes Jahr eine Klasse übersprungen oder mal so 3 auf einmal? Wie funktioniert sowas?
Also das war immer eine Klasse. Ich habe 3., 5., 7. und 9. ausgelassen. Das war so, dass ich dann zum Ende der Sommerferien tatsächlich Prüfung ablegen musste für die Klasse, die dann ausgelassen wurde oder den Stoff dann auch in eine Prüfung nachweisen musste, dass ich den beherrsche. Ja, also viel, viel spannender ist es auch nicht. Das ist ein bisschen Pauken gewesen, aber auch also in ein paar Fächern fiel es dann extrem einfach. Also,
aber ein bisschen Pauken daher. Und mit 15 schon den Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, das ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben, oder?
Ich glaube, was schwieriger wurde, ist tatsächlich die Gleichaltrigkeit war nicht mehr da, also mit 12, 13, 14 eben an der Uni. Und das ist dann schon ein sehr relevanter Altersunterschied, wenn die Kameraden oder die Mitstudenten eben 6, 7, 8 Jahre älter sind, das ist dann schon schwer.
Das habe ich mich auch gefragt. Wie liefen dann so die Nachmittage ab? Vielleicht nochmal zurückgesprungen in die Schule, um dann doch solche Leistung zu bringen. Hast du den ganzen Tag gearbeitet, Hausaufgaben gemacht oder gelernt? Wie muss man sich das vorstellen? Oder hattest du es einfach drauf?
Ich glaube, umgekehrt, welche Fähigkeit hat es gefördert und wo ist es auch hilfreich im Leben gewesen ist, dass man natürlich immer in ein neues Umfeld reinkommt. Also man muss sich vorstellen, also eigentlich jedes Jahr wird man aus dem Umfeld rausgerissen, also aus dem Zusammenleben mit den Klassenkameraden kommt ein neues Umfeld rein. Das heißt, das fördert eigentlich Anpassungsfähigkeit und auch die Fähigkeit, Kontakte zu etablieren. Also auch wenn die jetzt nicht super lang halten, aber man muss halt schnell in Kontakt kommen und dann zumindest ein gutes Verhältnis
haben. Also du saßt nicht alleine zu Hause und hast den ganzen Tag gelernt?
Nein. Und vor allem, ich habe auch die Freunde von vorangegangenen Klassen auch behalten. Also das war eine allgemeinbildende Schule und dort sind die Klassen auch bis zur 11. Klasse halt intakt geblieben. Also das heißt, es gab schon Mitschüler, die dann immer noch an der gleichen Schule warten. Denen habe ich dann auch nachmittags was gemacht. Mhm.
Da stellen sich aber ganz praktische Fragen. Ich weiß das von Freunden und Bekannten, die Kinder haben, die mit 17 dann an die Uni kommen. Die müssen in die Stadt fahren, den Mietvertrag unterschreiben für die Kinder, weil die es halt selbst noch gar nicht dürfen. Du bist mit 12 von der Schule gegangen, an die Uni gegangen, in die große Stadt nach Tiflis und hast angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Wie muss man sich das vorstellen? Ein 12-Jähriger kommt in die große Stadt, um zu studieren. Was war das für ein Gefühl damals?
Also es hat tatsächlich erhebliche Zeit meine Eltern auch eingefordert, dass sie mir bei praktischen Dingen helfen. Auch meine Mutter hat mich dann begleitet. Also ich war nicht alleine in Tiflis.
Du bist nicht in der Studenten-WG eingezogen?
Nein, mit 12 noch nicht. Also Studenten-WG kam dann später mit 16, 17. Mhm. Aber da haben die geholfen und auch bei der Promotion in Deutschland, da musste mein Vater tatsächlich mitkommen, um mir bei allen praktischen Dingen zu helfen, inklusive der Kontoeröffnung bei der Sparkasse Gießen und eben der Unterschrift unter dem Mietvertrag. Das ist in der Tat, also es gibt da viele praktische Hürden in dem Alter, ein eigenständiges Studentenleben zu bestreiten.
Aber erzähl noch mal ein bisschen über das Leben damals in Tiflis. Das war ja auch eine ganz spannende Zeit. Wie war das damals?
Oh ja, das war eine spannende und volatile Zeit. Also das 1991 habe ich mein Studium angefangen. Das war zufällig auch die Zeit. Georgien hat sich 1989 unabhängig erklärt. Mhm. Und 1991 ist Bürgerkrieg ausgebrochen, genau in dem Jahr, wo ich mein Studium angefangen habe, in Tiflis. Das war auch sehr nah bei meiner Schachschule. Also da habe ich wieder Schach dann trainiert und auch an Wettbewerben teilgenommen. Das gab einfach Artilleriegeschütze mitten in der Stadt und Gefechte von zwei verfeindeten Parteien. Und nach dem Bürgerkrieg und parallel zum Bürgerkrieg ist die wirtschaftliche Lage einfach desolat geworden. Es gab Stromausfälle, teilweise mehrere Tage ohne Strom und eben auch ohne Heizung, kein Warmwasser, also alles, was man sich dann eben vorstellt und zum Teil jetzt auch aus den Bildern aus der Ukraine mitbekommt. Das war dann nicht unbedingt vom Krieg, sondern einfach von wirtschaftlichen Niedergang bestimmt. So ging es auch bis Ende 90er Jahre. Da war ich aber schon eben dann auch nicht mehr in Georgien, aber das war das Leben dann.
Und dein erster Job mit 15 war dann beim Staatsratsvorsitzenden Eduard Shevardnadze, den ja viele noch vom Namen her kennen. Was hast du für den gemacht?
Ich war Referent für Außenpolitik, was rein praktisch heißt, was war mein Tätigkeitsfeld. Ich musste tatsächlich seine Korrespondenz betreuen mit ausländischen Staatschefs.
Also du hast Briefe geschrieben für ihn?
Briefe geschrieben, Pressespiegel gemacht. Zum Teil war ich auch in Terminen mit dabei und durfte übersetzen, wobei das jetzt nicht mein Schwerpunkt war. Ich war kein Simultanübersetzer, deshalb gab es besser qualifizierte Leute dafür.
Was für Briefe hat ein 15-Jähriger damals so für den Staatspräsidenten geschrieben?
Also rein der Briefverkehr, der hat zwei Teile. Der eine ist so rein offizieller, anlassbezogener Briefverkehr, also tatsächlich Gratulation zum Unabhängigkeitstag und ähnliches. Und dann gab es tatsächlich einen Teil der Briefe, der tiefergehende Bedeutung hatte und auch strategisch wichtiger waren. Ich war nicht der Einzige, der dann die geschrieben hat. Also die wurden dann entweder vorgeschrieben oder es gab tatsächlich inhaltliches Briefing und da musste man dazu dann gut formulierten Text schreiben. Aber die Korrespondenz war tatsächlich dann eher Richtung USA und größere Länder, wo dann auch eben inhaltliche Bedeutung dann auch in den Briefen dann gelandet ist.
Gibt es da so einer, der dir noch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also das tatsächlich mit den USA gab es auch damals.
Weil damals wurde ja Geschichte geschrieben, ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja, also das, ich habe Boutros-Ghali, ich habe James Baker erlebt, also das heißt tatsächlich auch in Person und bei Auftritten, das fand ich sehr spannend und mit denen gab es dann auch Korrespondenz eben tatsächlich zu den aktuellen politischen Themen.
Wie haben solche Menschen dann auf dich reagiert, auf den 15-Jährigen, der da mit dabei stand?
Ich wurde da jemals kurz vorgestellt, also ich war jetzt nicht mitten auf dem Parkett, sondern tatsächlich mit einmal Händeschütteln, das da gab es jetzt keine emotionalen Ausbrüche und lange Beschäftigung
damit. Aber nichtsdestotrotz warst du ja dort intern gut aufgestellt. Du hättest sicherlich noch weiter deinen Weg gehen können erstmal. Also hast dich dann aber entschieden, nach Deutschland zu gehen und bist nach Gießen gegangen. Wie kam es dazu?
Ich würde sagen, ich hatte meinen ersten Mentor im ersten Jahr, wo ich da angefangen habe, Gela, der hat dieses Außenamt geleitet wahrscheinlich auch eine der positivsten Personen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und er hat mir einen freundlichen Rat gegeben. Am Ende hatte mir extrem geholfen und war auch großer Unterstützer, hat aber gesagt, dass schlicht und einfach ich zu jung bin noch für eine berufliche Karriere und ob dann ein Promotionsstudium oder PhD oder ähnliches nicht sinnvoller wäre für die nächsten 2-3 Jahre. Also er hat tatsächlich diesen Altersunterschied auch schon wahrgenommen und war er mit meiner Arbeit zufrieden, aber hat mir geraten, tatsächlich dann auch ein Studium draufzusetzen. Ich habe mich dann für Stipendien beworben, eben weil ich dann das Studium selber nicht finanzieren konnte und habe sowohl vom DRD wie auch vom British Council eine Stipendienzusage bekommen, habe mich dann für Deutschland und Gießen entschieden, aus einem schlichten Grund, weil ich damals kein Deutsch gesprochen habe und dachte, das wäre noch eine gute Gelegenheit, eben mit 16 eine neue Sprache zu erlernen, was man dann später eben nicht machen würde und sich dann nicht darauf einlassen würde.
Und dann hast du in Gießen was studiert?
Ich habe in Agrarwirtschaft promoviert.
Wie kam es dann, das habe ich mich eben gefragt, wie kam es zu Agrarwissenschaften nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium? Was war so der Plan, was war so die Idee dafür oder ging es einfach nur darum, Deutsch zu lernen?
Ja, nein, also das Thema war entwicklungspolitisches Thema und das war eigentlich volkswirtschaftliche Modellierung. Also ich habe tatsächlich rein, das vom Thema her ist es allgemeine Gleichgewichtsmodellierung und also das volkswirtschaftliches Thema. Der Fachbereich von meinem Professor war Agrarwirtschaft, aber also es war Entwicklungspolitik, Handelspolitik, volkswirtschaftliche Modellierung.
Deutschland in den 90ern war ja auch ein Land, das extrem mit sich selbst beschäftigt war, kurz nach der Wiedervereinigung. Wie war das so, aus diesem wirklich krisengeschüttelten Land zu kommen, nach Gießen in so eine vermeintlich heile Welt?
Das war auch in der Tat eine sehr heile Welt, weil die Stadt ist ja eine Studentenstadt. Also die meisten Bewohner während der Kernstudienzeiten sind eben Studenten. Das heißt, man lernt viele Leute kennen und das war für mich neu. Also ich habe tatsächlich auch zum ersten Mal das echte Studentenleben kennengelernt. Zugleich ist Gießen ja auch in der Nähe von Frankfurt. Also das heißt, man hat auch das Bankenviertel kennengelernt man war jetzt nicht komplett abseits in der Provinz dann gefangen. Ich fand es spannend, ich fand es interessant, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, auch Freunde, die ich bis heute behalten habe die bis heute auch meine besten Freunde geblieben sind. Ich glaube, die meisten davon habe ich tatsächlich im ersten Semester oder die in den ersten Monaten in Gießen damals kennengelernt.
Entstand damals auch schon das Interesse für die Finanzbranche, aus der du ja später ein Unternehmen gemacht hast?
Das kam etwas später. Also okay. Ich wusste tatsächlich damals nicht, was ich machen würde. Deshalb, ich habe noch ein Studium der Rechtswissenschaften draufgesetzt, weil ich tatsächlich also eher verloren war. Also irgendwie Volkswirtschaft, Jura Und ich habe ein Praktikum bei der Commerzbank gemacht und das hat mich aber auch tatsächlich noch nicht enorm begeistert. Und das kam eher bei McKinsey. Also bei McKinsey habe ich mir dann Gedanken gemacht, was ist das, was mich dann interessieren würde oder wo mein Beitrag zumindest halbwegs hilfreich ist. Und da bin ich dann bei der Finanzbranche gelandet und habe vor allem Banken und Versicherer dann beraten.
Und dann hast du einfach aus Langeweile noch 2 Doktortitel draufgesetzt.
Ja, genau. Also das war jetzt nicht aus Langeweile, aber dann das kam dann auch noch dazwischen. Ja.
Du hast ja gesagt, du hast 2 Kinder. Sind die eigentlich auch schon intellektuell auffällig in irgendeiner Form? Also wann haben die angefangen, Schach zu spielen?
Also der eine ist 17 Monate, der ist ja, noch.
Gut, also die Latte hängt hoch.
Genau, ja, das sind dann noch 2 Jahre geblieben. Bei dem Älteren, beim 7-Jährigen, der hat Interesse, aber also die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit sind nicht da, nicht dafür da, um Schach zu spielen oder auf einem guten Niveau zu spielen. Er kann Figuren aufstellen, er kann Züge, aber ganze Partien hält er nicht durch. Er hat andere Begabungen und irgendwie ist total cooler Junge, macht tierisch Spaß mit ihm, aber der wird jetzt kein Schachgroßmeister, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Mir geht die ganze Zeit ein Gedanke im Kopf rum beim Thema Schach. Wir sprechen ja viel über künstliche Intelligenz dieser Tage, natürlich, insbesondere seit der Veröffentlichung von ChatGPT vor ein paar Wochen. Nun sind Schachcomputer ja schon seit einer ganzen Weile Menschen überlegen. Hat das eigentlich das Schachspiel in irgendeiner Form verändert? Zu wissen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist, dass es immer einen Computer gibt, der besser ist? Spielt das irgendwie eine Rolle oder ist es eigentlich egal?
Ja, also ich habe tatsächlich bei einem Vortrag Kasparov zugehört vor ein paar Jahren in Kalifornien. Und also ihn hat es natürlich schon sehr stark beeinflusst, dass er gegen den IBM-Computer das 2. Spiel verloren hat und auch eigentlich chancenlos war. Er sagt zu Recht, also seitdem ist das so, dass kein Mensch auch einen Hauch eine Chance hat gegen einen Computer. Das heißt, aber am Ende misst man sich ja immer an seinen Nachbarn, an Peers und an anderen Menschen. Also von daher, die Spannung beim Spiel ist ja tatsächlich gegen einen Menschen zu spielen.
Ich stelle die Frage halt auch deswegen, weil wir natürlich gerade durch die Veröffentlichung der aktuellen Fortschritte bei künstlicher Intelligenz über ganz andere Dinge noch sprechen werden in den nächsten Jahren, die Computer bald besser können als Menschen und was das halt auch kulturell verändert. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade intensiv beschäftige.
Ja, ist ein sehr relevantes Thema und wir überlegen uns ja auch tatsächlich, wo wir künstliche Intelligenz besser einsetzen können und die Anwendungen sind natürlich deutlich gereifter mittlerweile.
Vielleicht noch einmal kurz zu Kindern. Was nimmst du eigentlich aus deiner Jugend mit, was du versuchst auch an deine Kinder weiterzugeben? Und du beschäftigst dich ja auch damit, wie die technologischen Veränderungen auch die Gesellschaft beeinflussen. Also was versuchst du den Kindern mitzugeben für ihr Leben, damit sie halt in dieser Welt, die sich ja sehr stark verändern wird in den nächsten Jahren, besser zurechtfinden?
Ja, ich glaube, das eine ist, alles, was man macht, auch spielerisch zu gestalten. Und das fällt mir jetzt zum Teil schwer, also mit begrenzter Zeit und mich in die Spiele reinzubringen. Aber am Ende ist es dann schon auch alles, was ernst ist und auch was mit schulischem Stoff zu tun hat, dann doch eben auf spielerische Art und Weise rüberzubringen. Das funktioniert dann deutlich besser als schlichtes in Anführungszeichen Pauken.
Wobei das ja sozusagen in deiner Jugend eine große Rolle gespielt hat. Also die klingt jetzt nicht nach sehr einem spielerischen Umgang mit den Dingen.
Doch, schon. Also das hat meine Eltern und vor allem mein Vater sehr gut drauf, eben auch die Vermittlung von Schulstoff auch sehr spannend zu gestalten und eben auch mir sehr große Freiräume zu lassen. Ich habe extrem viel gelesen, aber war komplett frei in der Bücherauswahl. Also von daher, das hat schon das Interesse dann entwickelt und gestärkt. Das ist jetzt beim Großen genauso. Also irgendwie, wenn Sachen ihn interessieren, dann geht er da sehr tief rein und will es alles wissen, verstehen, das nächste Buch dazu lesen, wenn es ihn weniger interessiert oder eben nicht spielerisch gestaltet ist, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz. Das Zweite, was mein Vater und meine Mutter damals auch gemacht haben, ist tatsächlich so den eigenen Horizont zu erweitern. Und das versuche ich auch und das versuchen wir auch. Das heißt, möglichst viel von der Welt zu sehen, viele Fragen zuzulassen, versuchen auf vieles zu antworten. Das ist, glaube ich, wichtig.
Damit sind wir bei deinem nächsten Karriereschritt. Du bist ja mit 20 dann bei McKinsey eingestiegen, warst mit 30 Partner. Das ist ja ein Schritt, den viele andere erst eher mit 40 oder 45 machen. Wie kamst du zu McKinsey und warum hast du dann doch mit 10 Jahren nur so mittellange dort ausgehalten? War es dann auf Dauer zu langweilig?
McKinsey ist tatsächlich die ersten paar Jahre sind im Sinne von einer Lernkurve sehr steil. Von daher waren die ersten Jahre extrem spannend und wenig repetitiv und sehr abwechslungsreich. Danach flacht die Lernkurve ab. Das hat mich dann zur Frage gebracht, eben, was bin ich in 10 Jahren oder was stelle ich mir vor oder was werde ich in 5 Jahren nicht mehr ausprobieren können, was ich jetzt ausprobieren will. Und eine der Optionen war eben bei McKinsey zu bleiben und nächste 10 Jahre und eben irgendwie Director-Track dort weiterzukommen. Und dann habe ich 2, 3 andere Optionen dem gegenübergestellt und dann die genommen, die ich dann wahrscheinlich 5 Jahre später nicht mehr genommen hätte. Okay. Eben zu gründen. Aber noch ohne Familie, ohne Frau, ohne ein Haus gekauft zu haben.
Zur Gründung kommen wir jetzt gleich. Was waren die 2, 3 anderen Optionen neben der Gründung? Was wäre das gewesen?
Das ist, also eins ist, das Typische bei McKinsey ist tatsächlich zu einem Klienten zu wechseln. Okay. Und da hatte ich dann auch über Zeit dann auch 2, 3 Angebote gehabt.
Das ist so ein Vorstandsposten bei einem DAX-Konzern, oder?
Ja, das wäre schon ein bisschen früh gewesen für einen Vorstandsposten beim DAX-Konzern. Ich bin mit 32 ausgestiegen, also da.
Aber jemand, der mit 12 Abi gemacht hat, kann auch mit 32 Vorstand werden, finde ich.
Ja, typischerweise, man muss ja dann ein paar Jahre im Unternehmen verbringen. Okay. Also die Direktbenennung zum DAX-Vorstand, die ist sehr selten. Es gab tatsächlich eine andere Option, wäre bei einer mittelgroßen Bank dann auch Vorstandsbenennung direkt zu machen. Das war auch eine sehr konkrete andere Option. Diese Bank war auch nicht mein Klient, da waren wir auch in Gesprächen und dagegen habe ich mich dann auch entschieden.
Ja. Und dann kam es zu Raisin bzw. Weltsparen, das ist ja die Marke, unter denen viele euer Angebot in Deutschland kennen dürften. Und im Kern ist es ja ein weltweiter Marktplatz für Sparprodukte. Wie kam es eigentlich zu der Idee? Seid ihr so McKinsey-mäßig durch die Welt gegangen und habt geschaut, wo gibt es große Opportunitäten, eine Excel gemacht, das einfließen lassen und dann geguckt, wo die größte Summe am Ende drunter steht? Oder wie lief das damals ab?
Also viel trivialer eigentlich. Ich war bei McKinsey eben im Banking für das Thema Sparen und Anlegen zuständig für EMEA-Länder, also quasi so auf fachlich funktionaler Ebene. Ja. Und das war auch während der globalen Finanzkrise 2008. Und was ist passiert? Banken, die zuvor am Kapitalmarkt refinanziert waren, haben sehr schnell erlebt, dass die Refinanzierungsquelle versiegt ist. Das heißt, die mussten dann eben eine Kundenrefinanzierung suchen. Und zwar massiv und ganz viele mittelgroße Banken in ganz Europa. Und ich hatte sehr viel mit dem Thema zu tun. Und dann eine der Fragen, die aufkam, ist, wenn McKinsey da helfen soll, also es ist natürlich teuer, dauert seine Zeit, macht es dann nicht Sinn, eine Infrastruktur zu schaffen, eine Plattforminfrastruktur, die eben auf die diese Banken zurückgreifen können, was wir dann auch über die Zeit gebaut haben. Das andere Thema, was mich beschäftigt hat, war tatsächlich eher Anführungszeichen entwicklungspolitisch. Ich komme aus Georgien. Die Hauptrefinanzierungswährungen in Georgien sind Euro und US-Dollar. Die Banken haben keinen Zugang zu diesen Währungen, weil die eben nur bei der lokalen Zentralbank sich refinanzieren können. Das heißt, die gesamte Refinanzierung für diese Banken läuft über. Es gibt einen Endanleger in Euro irgendwo in Deutschland, der bringt seine Geld zu einer deutschen Großbank. Die deutsche Großbank hat eine Geschäftskundensparte, die hat institutionelle Kunden. Wiederum, da gibt es eine Linie zu einer georgischen Bank. Die georgische Bank nimmt das Geld auf. Das wird natürlich deutlich teurer insgesamt. Die Überlegung war, kann man es vereinfachen?
Dass die Kunden direkt bei der georgischen Bank investieren können.
Genau, bei der georgischen, jetzt in unserem Angebot bei jeder europäischen Bank, aber eben kann man da die direkte Verbindung schaffen, statt auf sich mehrere Vermittler zu verlassen.
Erzähl nochmal so in 2, 3 Sätzen für alle, die das Geschäftsmodell noch nicht kennen. Wie funktioniert das genau und wie verdient ihr damit Geld?
Also als Privatkunde kann man sich in Deutschland oder egal wo in Europa, in Großbritannien oder in den USA uns bei uns einmalig anmelden, registrieren. Man muss eine Identifikation durchlaufen und von dort aus bekommt man einen Online-Banking-Zugang und ein Konto. Und von dem Konto aus kann man eben bei mittlerweile über 200 Banken insgesamt Sparkonten eröffnen. Mhm. Jegliche Art, also vom Tagesgeld bis zum Festgeld, bis zum Kündigungsgeld. Für den Kunden hat es den Vorteil, dass er sich nur einmalig identifizieren muss und eben Zugang zu ganz vielen Anbietern hat. Und zwar auch solchen, die es in Deutschland sonst das Produkt nicht anbieten. Also sprich auch grenzüberschreitend tätigen Banken. Wir haben Tagesgeld von Klarna exklusiv, von etlichen Banken aus dem skandinavischen Raum.
Und mein Vorteil als Kunde ist dann, ich kriege möglicherweise bessere Konditionen als bei der ING oder bei der Deutschen Bank.
Genau, also deutlich bessere Konditionen als bei ING oder Deutsche Bank. Das ist,
was kriegt man, was heißt das so? Also mit was kann ich da so rechnen, wenn ich...
Also für einjähriges Festgeld gibt es bei uns knapp über 3% im Moment von mehreren Anbietern. Es gibt für zweijähriges Festgeld beispielsweise von Areal Bank gibt es 3,2%. Also genau. Also
okay, Areal Bank ist ja nun nicht sonderlich exotisch. Aber was heißt das eigentlich für die Sicherheit der Anlagen? Ich meine, Einlagensicherung gilt ja nur für die Banken in Deutschland. Dann, wenn die Bank dann in Georgien, wo ich mein Geld investiert habe, pleite geht, dann ist mein Geld weg, oder wie?
Nein, also zum einen, wir dürfen auch regulatorisch nur Banken aus dem europäischen Wirtschaftsraum, also aus der EU plus eben Norwegen, Liechtenstein, ins Angebot nehmen. Und das heißt, also du kannst dann nur bei diesen Banken anlegen. Also die häufigsten Anlageländer sind bei uns in Deutschland. Wir haben etliche Banken aus Deutschland, die auf der Plattform live sind, inklusive Hypo Vereinsbank beispielsweise oder Areal Bank oder Credit Plus und etliche andere. Frankreich, Schweden, Estland, Italien, also das sind die populären Anlageländer. Grundsätzlich in der EU gibt es eine harmonisierte Einlagensicherung, das heißt Einlagensicherungsrichtlinie schreibt allen Ländern vor, dass die Kundeneinlagen bis 100.000 Euro geschützt sein müssen. Die sind abgedeckt eben durch die lokalen Einlagensicherungseinrichtungen, wo auch die lokalen Banken einzahlen. Aber grundsätzlich sowohl die Höhe wie die Auszahlungsregeln sind in allen Ländern, in allen europäischen Ländern gleich. Das heißt, deine Guthaben sind eben bis 100.000 Euro geschützt.
Gut, also das heißt, ihr seid ja in vielen Ländern unterwegs, aber in denen kann ich als europäischer Anleger nicht investieren.
Du kannst in allen europäischen Ländern investieren.
Ja genau, aber ihr seid ja auch in den USA unterwegs.
Genau, also, du kannst als deutscher Anleger nicht in den USA investieren oder in Großbritannien, das ist richtig.
Okay, dass man sich das jetzt mal ein bisschen konkreter vorstellen kann. Lass uns mal über ein paar Zahlen sprechen. Wo liegt euer Umsatz im Moment?
Über den Umsatz geben wir keine näheren Auskünfte. Mhm. Die Zahl, die wir tatsächlich verkünden und die, glaube ich, näherungsweise hilfreich ist bei der Umsatzbetrachtung, ist das Anlagevermögen, also wie viel haben unsere Kunden angelegt. Aktuell sind es über 35 Milliarden Euro, die auf den Sparkonten von verschiedenen Banken über unsere Plattform angelegt sind.
Und verdient ihr Geld mit all dem? Also seid ihr profitabel?
Wir verdienen Geld wir sind noch nicht profitabel. Wir sind aber sehr nahe bei Profitabilität. Das heißt, wir verdienen Geld dadurch, dass die Bank uns für diese Dienstleistung eben Provision zahlen, laufende Provision, weil wir auch den Arbeit abnehmen. Also wir, die müssen keine eigene Identifikation durchführen beispielsweise, sie müssen für die Kundenakquisition nicht bezahlen oder nicht separat bezahlen, sei es Google oder Vergleichsplattformen. Sie müssen eben kein Callcenter in deutscher Sprache oder in sonstigen Sprachen vorhalten. Also das heißt, diese Dienstleistung, die übernehmen wir und dafür zahlen Banken eben Entgelt. Der Kunde muss nichts für die Dienstleistung zahlen und bekommt Marktführerrechte.
Ihr seid ja eigentlich auch so ein bisschen was wie ein, Profiteur der Aktienfaulheit der Deutschen, oder? Es ist ja die Deutschen haben ja im internationalen Vergleich eher ein mäßiges Interesse auch an Aktien, was in vielen Fällen überhaupt nicht klug ist, weil die Rendite eben ganz gut ist. Würden viel mehr in Aktien investieren, wäre das ja für euch nicht so eine tolle Nachricht.
Nein, das sehen wir anders. Wir haben auch in Deutschland tatsächlich auch einfache Anlageprodukte. Was heißt das? Wir haben ETF-Portfolios. wir unseren Kunden anbieten. Wir sind nach unserer Betrachtungsweise der kostengünstigste Anbieter unter allen Robo-Advisern. In Deutschland haben auch Vorsorge, beispielsweise Rürup auf ETF-Basis. Also das heißt, wir haben das Produktportfolio ist breiter als nur Sparprodukte. Und wir sehen es eher
als... Okay, aber
als
ihr seid mit Sparprodukten gestartet.
Das stimmt. Was man sagen muss, ist, dass das Produkt auch in den USA und in Großbritannien, wo vermeintlich deutlich mehr Leute investieren und auch in Holland sehr erfolgreich ist. Mhm. Das ist natürlich in allen Ländern so, dass die Kunden einen gewissen Teil ihre Vermögen eben sicher anlegen wollen, also ohne die Gefahr von Kursverlust. Das heißt, es gibt immer einen Cash-Anteil, der dann eben sich von 20-50% bewegt. In Deutschland eher nahe bei 50%. In manchen anderen Ländern bei 30%, aber dann doch signifikant ist. Unser Hauptfeind, in Anführungszeichen, wenn man die Anlageklasse nimmt, ist eben das Geld auf dem Girokonto, weil das ist der überwiegende Teil dessen, was jetzt auch in der Niedrigzinsphase passiert ist. Die Leute haben einfach nichts gemacht. Also die haben auch nicht so 1-2% Festgeld angelegt, die haben auch nicht Aktien übermäßig angelegt. Also wenn man den Anteil der Aktienbesitzer an der Bevölkerung anschaut, der ist, hat sich ein klein wenig nach oben bewegt, aber ist unterhalb 30% geblieben. Das heißt, die Hauptreaktion oder die Assetklasse, die am schnellsten gewachsen ist, sind die Gehaltskontoguthaben.
Ihr bietet ja auch diese ETFs an. Die Frage ist, welcher Teil wächst eigentlich schneller? Weil es ja in den letzten Jahren dann doch Berichte darüber gab, dass vor allem jüngere Menschen sehr stark in aktienbasierte Produkte investiert haben, ETFs und so weiter. Kann man sagen, welcher dieser beiden Bereiche jetzt gerade dynamischer wächst?
Gerade wachsen Sparprodukte deutlich dynamischer. Das war vor 2 Jahren nicht der Fall. Also da ist tatsächlich die Investmentsparte auch sehr schnell gewachsen. Das ändert sich eben mit der Marktlage. Mhm. Wir sehen es auch natürlich, dass die Zinsen in allen Währungsräumen sehr schnell nach oben gehen. Und wenn man nominalen Zins von 3-4% in den USA, unser Tagesgeld bringt 4,3%, verdienen kann, risikofrei mit Einlagensicherung. Das ist für die Kunden natürlich für eine kurzfristige Anlage attraktiver als eine Aktienanlage. Das ist auch verständlich. Und man sieht ja natürlich Umschichtung im Sinne von Kundenvermögen Richtung Staatsanleihen und Richtung Bankeinlagen. Das sehen wir eben dann auch bei unserem Kundenverhalten. Und das, was du gesagt hast, ist auch richtig, dass je älter der Kunde, desto geringer der Aktienanteil an seinem Portfolio. Das sehen wir tatsächlich auch so bei unseren Kunden. Das ist aber auch verständlich, weil der Anlagehorizont auch kürzer wird und man will halt auch das Geld verfügbar haben. Im höheren Alter, wenn man mit 30, 40 anfängt, das Geld anzusparen, das kann dann eben auch auf eine längere Zeit, aber mit höherem Risiko angelegt werden.
Mhm. Was war eigentlich der Moment, erinnerst du es noch, als klar war, okay, jetzt haben wir hier echt die Idee, damit starten wir jetzt?
Ja, das weiß ich auch. Das war mit Micha und Frank, das sind meine sehr guten Freunde und meine Mitgründer und McKinsey-Mitstreiter. Also wir haben bei McKinsey uns damals kennengelernt, haben viel zusammengearbeitet und dann uns entschieden, dann uns selbstständig zu machen und Raisin zu gründen. Und die Entscheidung ist gefallen, die finale Entscheidung auf dem Oktoberfest. da hatte das zweite oder dritte Mastbier auch einen maßgeblichen Einfluss drauf gehabt, aber jenseits dessen, wir hatten, glaube ich, dritten Angel-Investor da getroffen, der gesagt hat, ja, der macht da mit. Mhm. Das war dann quasi so die letzte Bestätigung, das letzte Häkchen zu sagen, okay, wenn es 3 Leute sind, die mitmachen, dann ist es ausreichend. Der erste war ein ehemaliger Klient, den ich sehr schätze und der auch als Angel-Investor bei uns damals dabei war, Ralf Müller, der ist mittlerweile Vorstand bei ING. Und der zweite ist jetzt unser Beiratsvorsitzender Lado, der war Premierminister in Georgien. Der hat dann auch als Angel mitgemacht. Und der dritte hat dann quasi uns die Bestätigung gegeben auf dem Oktoberfest.
Ihr habt ja von Anfang an verhältnismäßig viel Geld eingesammelt, gleich 2 Millionen, hattet auch noch ein bisschen Rücklagen. Was war denn so der Punkt, der die Investoren so sehr überzeugt hat? Weil mit so einem Polster starten ja nicht alle Startups.
Ich glaube, es gibt am Anfang nur einen wichtigen Punkt, das ist das Team. Und alle, die damals investiert haben, kannten uns auch als sehr starkes Team. Also von daher, ich glaube, der Glaube an das Team war stärker als an das Geschäftsmodell, was nicht erprobt ist und was man nicht weiß, ob es funktionieren wird oder nicht. Und das waren auch alles ehemalige Klienten, Kollegen und Friends and Family, also in der Tat tatsächlich auch Verwandte. Mhm. Und genau, also das.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
Man hat ins Team investiert.
Es hat eine ganze Menge weitere Finanzierung gegeben. 240 Millionen insgesamt habt ihr eingesammelt. Mittlerweile gehören Goldman Sachs, Brain2Ventures, Deutsche Bank dazu. Ihr seid in die USA gegangen. Wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, warum das bei euch eigentlich in den USA wenigstens leidlich funktioniert. Bei anderen hat es ja gar nicht geklappt. Aber was sind jetzt so die nächsten Schritte eigentlich? Steht Expansion an, technologischer Ausbau? Was macht ihr jetzt mit dem Geld?
Also wir machen relativ viel. Auch tatsächlich in die Expansion in den USA kostet auch Geld. Und wir investieren dort weiterhin. Wir haben die Produktpalette ausgebaut. Wir haben letztes Jahr auch sowohl Private Equity wie auch Krypto-Portfolien angefangen für unsere Kunden. Das werden wir auch weiterhin ausbauen. Mhm. Das heißt, der Kunde soll tatsächlich auch ein vollständigeres Anlageuniversum bekommen. Wir haben viele neue Banken auf die Plattform drauf bekommen in allen unseren Geografien. Wir haben die App aufgehübscht. Wir bringen die App auch in neue Länder. Wir werden in den USA auch eben mit unserer App loslegen. Im Moment ist es eine Desktop-Anwendung. Mhm. Also das heißt, das Produkt wird zum einen vollständiger, was die Sparprodukte angeht, mehr Banken drauf, attraktivere Zinsen, und dann vervollständigen wir das Anlageuniversum. Auch die Dienstleistung dahinter, also das heißt die Verzahnung mit der Bankdienstleistung. Wir besitzen eine Bank in Deutschland, Raisin Bank, die eben die Zahlungsverkehrs- und Kontodienstleister unsere Kunden anbietet, die wird auch nahtloser und schneller und besser.
Also aber wird daraus dann irgendwann eine Bank, die alles anbietet? Habe ich mich gefragt.
Nein, also das werden wir nicht. Wir sind tatsächlich sehr fokussiert darauf, auf die Anlagewelt, die für den Kunden einfacher, kostengünstiger zu machen und dass er auch tatsächlich einfach schlicht und einfach bessere Produkte hat und dass sein Geld besser für ihn arbeitet. Mhm. Das ist der einzige Fokus, den wir haben. Wir werden keine Kreditprodukte machen. Wir werden auch nicht das tägliche Gehaltskonto betreiben. Das sind die Themen, die wir nicht anfassen.
Warum eigentlich nicht? Weil das
zum einen komplex ist, zum zweiten ist es umkämpft. Wir haben keinerlei magische Kräfte dort. Mhm. Wir sind nicht Spezialisten dafür. Okay. Wir werden die Infrastruktur dafür nicht betreiben wollen.
Was ist denn dann sozusagen die Langfristvision? So ein One-Stop-Shop für alle Investment-Themen, die man so hat?
Ja, also für jeden Kunden, sei es jetzt von mehreren tausend Euro und bis mehreren hunderttausend Euro, eben eine einfache Anlagelösung anzubieten, die für ihn dann die beste Rendite zu entweder gar keinen Kosten oder zu möglichst geringen Kosten bringt. Und das ist ein Thema, was sehr offen ist. Das muss man ja auch sagen. Zum einen in Deutschland wegen Aktienkultur, aber wenn man auch die Assetklassen anschaut, Deutschland ist ein Land für aktiv gemanagte Fonds mit Durchschnittskosten von 2,2% pro Jahr. Ja. Das muss man sich mal überlegen. In Niedrigzinszeiten und in Zeiten von relativ bescheidener Rendite 2,2% jedes Jahr abzuknüpfen. Es gibt kein populäres und weit verbreitetes privates Vorsorgeinstrument. Und die Anlagen bei Banken sind meistens nicht verzinst. Also die Durchschnittsverzinsung, trotz dessen, dass die EZB-Einlagenzins im Moment bei 2,5% ist, ist die durchschnittliche Verzinsung in Deutschland von Kundeneinlagen nahe Null. Hm. Das heißt, auf allen Assetklassen bekommt der Kunde keinen guten Deal, und das wollen wir verändern.
Bewertung, habt ihr gerade die Milliarde überschritten?
Wir geben grundsätzlich keine Auskunft über
wir
Bewertung.
Wir sind ja hier unter uns.
Das weiß ich und ich würde es gerne machen, aber ich glaube, das ist irrelevant. Es ist irrelevant aus für die Mitarbeiter, weil am Ende ist es das, was am Ende rauskommt, das Relevante. Es ist auch für unsere Kunden komplett irrelevant. Es ist wichtig, dass wir denen eine gute Dienstleistung geben und für mich persönlich auch. Also es ist funny money und tatsächlich auch illiquider.
Wenn wir mal nochmal in die USA genau reinschauen, es gibt ja nun sehr viele europäische Fintechs, die es auch versucht haben in den USA. Der ein oder andere musste sich dann nach riesigen Ankündigungen und einer großen PR-Welle dann doch wieder zurückziehen. Wie läuft es bei euch wirklich in den USA?
Es läuft bei uns sehr gut. Also wir haben,
das haben Sie alle gesagt.
Ja, es läuft bei uns tatsächlich sehr gut. Wir haben verkündet, dass wir 1 Milliarde an Assets überschritten haben, im ersten Jahr schon. Zum Vergleich, wir hatten im ersten Jahr in Deutschland deutlich unter 200 Millionen eingesammelt. Also wir sind fünfmal schneller in den USA beim Wachstum, als wir in Deutschland im ersten Jahr waren, im vermeintlich viel stärker spargetriebenen Markt, wo es eben keine Aktienkultur gibt. Die zweite Dimension, die uns für uns wichtig ist, sind die Banken. Wir haben schon über 30 Banken auf der Plattform live, auch knapp nach einem Jahr. Darunter zwei große Institute, Western Alliance und Sally Mae. Das heißt, da findet das Angebot auch Anklang, weil es am Ende zweiseitige Plattform. Und was wir sehen ist, wir haben noch nicht alle Kanäle ausgereizt, aber wir haben mehrere Monate schon mit dreistellige Millionenzahl Net Inflows, was für uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Januar war der beste Monat ever, davor war Dezember der beste Monat ever. Also das heißt, da ist auch eine sehr starke Dynamik.
Was macht ihr dann besser oder anders als andere, die eben gescheitert sind? Was sind so Fehler, die ihr nicht begangen habt?
Ich glaube, bei uns qua produktbedingt ist extremer Produktfokus. Das heißt, wir müssen nicht alles auf einmal zugleich.
Also würde N26 jetzt auch sagen, dass sie einen Produktfokus haben?
Das ist deutlich schwieriger. Also am Ende, wenn Sie ein Konto anbieten, Konto ist halt Kombination aus Zahlungsverkehr, aus Karte, aus Loyalty-Programm. Das sind sehr, sehr viele Bestandteile. Mhm. Bei uns ist das Zins. Also Sie geben uns Geld, wir zahlen Zins zurück. That's it, mehr gibt's nicht. Das heißt, also ein rundes Kontoangebot hinzustellen, auch für Revolut, für Monzo. Also Monzo saß wir sogar im gleichen Büro beim Start. Ist natürlich deutlich schwieriger in einem hart umkämpften Markt mit 8.500 Banken als ein gutes Zinsprodukt hinzustellen.
Jetzt habt ihr, wir haben darüber gesprochen, ETFs im Portfolio, ihr habt im Herbst mit Krypto angefangen. Was kommt als nächstes? Was ist so in der Pipeline? Mit was kann man rechnen in den nächsten Monaten?
Also die Philosophie ist, dass wir tatsächlich für den Endanleger anbieten wollen, das, was für ihn relevant ist. Also was wir nicht machen werden, sind exotische Longtail-Anlageklassen, also Kunst und Ähnliches. Das ist einfach für so ein sehr kleines Spartenpublikum und komplex zu verstehen und online schwer abschließbar. Aber alles andere ist im Fokus. Das wird jetzt nicht unbedingt alles dieses Jahr kommen, aber wir arbeiten an zwei weiteren Anlageklassen, die wir gerne unseren Kunden anbieten wollen. Also beispielsweise Anleihen ist eine Klasse, die für viele Kunden schwer erreichbar ist, auch schwer verständlich ist, aber bei unserem Produkt halt sehr nahe dran liegt. Es ist kein Modethema im Moment, weil tatsächlich die Marktstimmung in eine Richtung gedreht ist, aber Venture Capital ist auch ähnlich.
Ja. Venture Capital hätte ich als nächstes gefragt und Private Equity ist ja auch sehr schwer erreichbar für Privatanleger. Ist das denkbar, was zu bauen, über das man dann in solche Anlageformen reingehen kann?
Also Private Equity bieten wir schon an, gemeinsam mit Moonfair. Wir haben ein Produkt für unsere Kunden, was wir anbieten. Venture Capital haben wir noch nicht. Das heißt, das wäre auch ein potenzielles Thema. Weiteres Thema Real Estate. Real Estate Anlagen, also eben nicht erschwinglich, relativ hohe Kosten. Liquidität in den Fonds ist ein weiteres Thema. Genau.
Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal über deine frühere Heimat sprechen. Georgien hat ja eine lange, konfliktreiche Geschichte mit Russland. Du weißt also, was russische Politik bedeutet. 2008 sind russische Soldaten einmarschiert in das Land. Noch heute sind Teile besetzt. Wie kommt dieser Konflikt? Wie erlebst du diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland?
Ja, also ich wahrscheinlich emotionaler und näher und ich sehe das tatsächlich als einen verbrecherischen Angriffskrieg, der auf keinen Fall durchgehen darf, weil ja nicht nur ein eklatanter Verstoß gegen gegen das internationale Recht ist, sondern auch tatsächlich solchen Verstößen in Zukunft Tür und Tor öffnet. Ich glaube, das ist das Verhalten von Putin und von seinen Schergen ist zum großen Teil aus innenpolitischen Motiven gelenkt und getrieben. Und also eben Georgien war schon Ziel des Angriffs 2008. Das wird sicher sich nochmal wiederholen. Moldau ist ein weiteres Land, baltische Länder. Ja. Kasachstan wird auch schon angedroht, dort da für Ordnung zu sorgen. Und ich glaube, also die EU als der unmittelbare Nachbar ist dazu verpflichtet, dort aktive Hilfe zu leisten. Hm.
Gleichzeitig leben ja in Georgien zigtausende geflüchtete Russen, auch ein guter Teil der eigentlich technologischen Elite aus Moskau sind ja dorthin ausgewandert. Wie erlebst du das? Kriegst du davon was mit oder ist das mittlerweile alles zu weit weg?
Nein, ich bin auch regelmäßig in Georgien, also sowohl zum Urlaub oder im Urlaub mit meiner Familie, wie auch bei meiner Mutter zu Besuch. Ich habe einen Aufsichtsratsposten bei einer großen georgischen Bank. Also deshalb bin ich da alle paar Monate für eine oder zwei Wochen. Man kriegt das sehr nahe mit. Also das heißt, die Hauptstadt ist tatsächlich in sehr vielen Bezirken russisch geprägt mittlerweile. Also auf der Straße oder in Bars, in Cafés ist... Und man sieht auch natürlich, was man hier nicht sieht, ist, man sieht auch oppositionelle Aktivität. Also sowohl Demonstrationen von Russen, die dort sind, gegen die russische Regierung und gegen den Krieg, wie auch eben die Büros von Fernsehsendern, von Parteien, die nicht mehr in Russland tätig sein dürfen. Das ist aber, man muss schon sagen, das ist ein sehr kleines Land. Das sind knapp 4 Millionen Einwohner und je nachdem, welche Zahlen richtig sind, ist bis zu 10, wahrscheinlich über 10% der Einwohner gegenwärtig sind eben zugewandert im letzten Jahr.
Was für Folgen hat das? Ich meine, die Gastfreundschaft in Georgien ist viel diskutiert worden, die ist natürlich groß, aber das sorgt doch auch für Spannungen und verändert dieses Land. Wie nimmt man das wahr?
Das sorgt sicherlich für Spannung. Ich glaube, die eine rein praktische Thematik ist tatsächlich, wie man mit Visaregeln und Aufenthaltsrecht umgeht. Die sind sehr liberal, auch nicht nur gegenüber Russland. Das ist ein touristisches Land. Das heißt, man darf sich dann bis zu einem Jahr ohne Visum aufhalten, auch als Europäer, auch als aus jedem der Nachbarländer, nicht nur aus Russland. Und welche Infrastruktur und Zukunftsperspektive man diesen Leuten gibt, weil am Ende ist es tatsächlich genauso, was du sagst, das ist auch die Elite der Gesellschaft, das sind sehr viele IT-Spezialisten, die da hingekommen sind, sehr viele Menschen auch aus der Finanzbranche, die auch remote arbeiten können, auch Steuern bezahlen können und auch für die lokale Wirtschaft zuträglich sind. Also deshalb, es gibt wahrscheinlich einen guten Weg, wo das Land auch davon profitieren kann und auch für die gute Voraussetzungen schaffen kann. Und ich glaube, so versucht es auch die Regierung halbwegs gut hinzubekommen, dass man die Leute empfängt, willkommen heißt und zugleich den Rahmenbedingungen schafft.
Was man ja nicht vergessen darf, es sind ja immer noch Teile des Landes von Russland besetzt.
So ist das auch, ja.
Ein Konflikt, der jederzeit wieder aufflammen kann.
Konflikt kann jederzeit wieder aufflammen und die Gefahr ist natürlich auch, dass vieles dann überschwappt von, man hört und liest auch, dass es Forderungen gibt, eben russische Schulen aufzumachen und in russischer Sprache dann auch Straßenschilder aufzustehen, ähnliches, also tatsächlich das, was man im täglichen Leben dann auch alles erwarten und vorhersehen kann. Und das sind dann auch die Risiken und die Gefahren der Situation.
Du hattest es gesagt, Georgien ist, versteht sich auch als Reiseland. Das habe ich auch oft gehört. Ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mal dorthin reisen. Was muss man unbedingt gesehen haben? Also welche Reise sollte man in Georgien gemacht haben?
Also je nach deinen Vorlieben. Also man kann in Georgien in die Berge. Es gibt mehrere Gipfel mit über 5000 Metern. Man kann ans Meer. Und es gibt Weinanbau und das älteste Weinland ist auch eben Georgien. Es gibt sehr viele alte Kirchen und insgesamt der Städtebau ist sehr interessant. Man fängt typischerweise mit Tiflis oder mit Tbilisi an, mhm, und dann kann man sich dann eben nach seinen Vorlieben und nach dem Zeitbudget kann man sich dann ein gutes Programm zusammenstellen.
Okay, wo magst du es am liebsten?
Ich komme aus Kutaisi, ich komme aus der zweitgrößten Stadt und es ist eben provinziell, aber auch sehr schön idyllisch. Ich mag es dort sehr.
Dann werde ich mal schauen, wann ich die Reisepläne machen kann. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank bis hierhin. Das war sehr, sehr interessant und hoffentlich sprechen wir bald mal wieder.
Vielen Dank, Sebastian, und danke für die Zeit.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.